Der Zustand der Heiligen. Wer kennt Sophia Loren? Die meisten von uns. Gell? Die ist dieser Tage 80 geworden. Und sie hat einmal gesagt, ganz und gar man selbst zu sein, kann schon einigen Mut erfordern. Ich sag's nochmal, ganz und gar man selbst zu sein, kann schon einigen Mut erfordern. In allen Religionen und der Mensch überhaupt stellt man immer wieder die Frage, wer bin ich überhaupt? Wer sind wir überhaupt? Und eine klassische Frage des Zen ist, ist es hier unruhig? Ja? Okay, dann warten wir einen Moment. Klassische Frage des Zen. Wer warst du, bevor deine Mutter und dein Vater geboren wurde? Kann man auch fragen. Jacques Cocteau, der französische Schriftsteller, der sagte einmal, halte dich immer für dümmer als die anderen, sei es aber nicht. Von Konrad Adenauer ist Folgendes überliefert, ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. Judy Garland, lebt ihr eigentlich noch? Ist schon verstorben, gell? Sie ist ja Filmschauspielerin gewesen, Hollywood-Schauspielerin und die Mutter von Liza Minnelli war sie, ja. Und sie sagte einmal in einem Interview, als sie gefragt wurde, wie sie sich selber sieht, und sie sagt, sei eine erstklassige Ausgabe deiner selbst, keine zweitklassige von jemand anderem, sei du selbst. Der österreich-ungarische Schriftsteller Ödin von Horváth sagte einmal, ich bin eigentlich ganz anders. Ich komme nur selten dazu. Fand ich auch gut. Und der Theologe und Lyriker Johannes Scheffler schrieb bereits im 17. Jahrhundert Folgendes. In jedem lebt ein Bild des, der er werden soll, solange er dies nicht ist. Ist nicht sein Frieden voll. So, wir sehen hier schon, wie wichtig die Antwort auf die Frage ist, wer man selber eigentlich ist. Es ist wichtig zu wissen, wer bin ich? Wer sind wir? Allerdings können falsche Antworten auf diese Fragen auch sehr, sehr beunruhigen und uns den Frieden rauben und eben nicht zur Ruhe bringen. Robert Lemke kennt auch noch die Älteren wenigstens von uns, oder? Mit seinem Fragespiel, was bin ich? Ich kann mich erinnern, ich habe das als Kind öfter gesehen. Es war lustig, ein heiteres Berufe-Raten. Das lief so ab Mitte der 50er Jahre bis hinein in die 80er Jahre im Bayerischen Rundfunk. Es war eine lustige Sendung mit einer typischen Handbewegung immer. Ja, zeigen Sie eine typische Handbewegung. Das war immer sehr kryptisch. Hat nie jemand geraten, konnte man nicht herausfinden. Ja, aber da ging es darum, was bin ich? Da ging es um Berufe natürlich. Und im Moment läuft in den Kinos ein Dokumentarfilm, ich glaube seit dem 9. Oktober, vom Regisseur Peter Schaaf. Was ist ein Mensch wert? Und er kam darauf, das war so eine Bestandsaufnahme für ihn, über sein eigenes Leben so eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und dann auch herauszufinden, was ist der Mensch wert? Was ist der Wert? Wer bin ich? Was bin ich? Was denken die anderen über mich? Was bin ich wert? Das schwingt da schon mit irgendwo, ja. Wer oder was bin ich nicht? Auch eine wichtige Frage. Bin ich die Summe vielleicht meiner guten und schlechten Eigenschaften? Anthony Mello, ein Jesuitenpater, der 1987 verstorben ist, er schrieb einfach einmal, was ist das überhaupt, was man das Selbst oder das Ich nennt? Meinen Sie etwa, Sie hätten sonst alles verstanden, nur das nicht? Wer bin ich? Meinen Sie, Sie haben die Astronomie samt Ihren schwarzen Löchern und Quasaren verstanden, kennen sich mit Computern aus und wissen nicht, wer Sie selbst sind? Meinen Sie, Sie haben verstanden, wer Jesus Christus ist und wissen nicht, wer Sie selbst sind? Ich finde es einen sehr, sehr wichtigen und interessanten Gedanken, den er hier ausspricht. Was denkst du, wer du bist? Wie siehst du dich selbst? Und was hältst du von dir? Was halten wir von uns selbst? Wer bin ich? Wer bist du? Ich denke dabei jetzt nicht an Äußerlichkeiten, ihr Lieben. Ja, viele definieren sich ja über Äußerlichkeiten. Und meine Frau und ich, wir haben uns vor einigen Tagen unterhalten, als wir Jugendliche sahen, die eben sich äußerlich in einer bestimmten Art und Weise gaben. Und wir haben uns erinnert, wir haben es genauso gemacht, als wir jung waren. Als Teenager und als Jugendliche, wir haben sehr, sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt. Ja, man musste ja cool sein und etwas darstellen, was man eigentlich noch gar nicht war. Der innere Mensch war noch so total ungefestigt und wir wussten eigentlich noch gar nicht, wer sind wir überhaupt? Wo gehören wir hin? Wo gehen wir hin? Was ist das Leben überhaupt? Also es war alles sehr, sehr unsicher und sehr ungefestigt. Und deswegen, das ist auch ein Grund, weil man hier in dieser Phase noch sehr stark auf der Suche nach sich selbst ist. Ja, deswegen versucht man sich doch auch eine Identität zu geben, zumindest nach außen hin, und stellt sich dann halt oftmals in Äußerlichkeiten da, ja, in Klamotten. Wir waren immer super cool angezogen. Ja, logisch. Ja, und anders angezogen. Ja, das musste sich auch unterscheiden von anderen. Ja. Und ich hatte damals noch lange Haare. Ich konnte auf meinem Scheitel sitzen. Ja, auch das war ein Merkmal und die habe ich gepflegt und geföhnt. Ja, auch, ist auch heute noch ein Merkmal. Ja, zwar anders. Zwar anders, aber insofern hat sich nicht viel verändert, ja. Oder ich habe zu dem Zeitpunkt einen Ohrring getragen. Das war noch selten damals. Ja, eine geschliffene Kohle in Silberfassung in Tropfenform. Mensch, das war cool. Ja. So, man definiert sich manchmal über solche Äußerlichkeiten, über solche Dinge. Aber das sind wir natürlich gar nicht. Das ist nur Äußeres. Im Endeffekt, ja. Und doch spielen für viele die Äußerlichkeiten eine so große Rolle, dass manche alles tun würden, um gewisse Dinge zu ändern, wenn sie nur könnten. Und heute geht man ja zum Beispiel zum Schönheitschirurgen und lässt alles Mögliche machen. Da passt die Nase nicht ganz, lässt man sich eine neue Nase geben. Die Ohren, der Busen, was weiß ich. Es ist ja heute alles möglich. Manche Frauen haben ja schon Probleme, wenn sie nur 1-2 Kilo über dem Idealgewicht sind. Dann wird es schon schwierig. Zumindest, wenn die Kilos an der falschen Stelle stecken. Ja, ja. Wenn sie richtig proportioniert wären, wäre man ja zufrieden. Ja, aber so findet man immer irgendetwas, was nicht passt. Ja. Immer gibt es irgendwelche Dinge. Aber, ihr Lieben, jeder von uns stellt ja tatsächlich auch Dinge fest, von denen man sich ernsthaft wünscht, sie wären einem nicht eigen. Dinge und Eigenheiten, die das Selbstbild schon empfindlich stören können und eben nicht dem Muster oder dem Ideal oder dem Bild, dem Maßstab entsprechen, dem man selbst gerne genügen würde, wie wir uns selbst gerne sehen. Aber wir alle stellen fest, ich bin nicht fehlerfrei. Wir sind nicht vollkommen. Wir sind nicht erstklassig. Die Frage ist, was ist dann, wenn wir nicht erstklassig sind? Zweitklassig? Drittklassig? Wir alle sind weit davon entfernt, perfekt zu sein. Wir sind nicht makellos. Da gibt es etwas, das das Bild stört. Ich habe einmal im Duden, im Herkunftswörterbuch nachgeguckt, über den Begriff Makel gesucht. Makel kommt vom lateinischen macula und bedeutet tatsächlich Fleck oder Mal und im Besonderen Schandmal. Von diesem Makula, von diesem Mal, von diesem Schandfleck kommt auch der Begriff Makulatur. Und das wusste ich nicht, woher das eigentlich kommt und was das bedeutet. Das bezeichnet einen beim Druck schadhaft gewordenen, fehlerhaften Bogen. Ja, so ein Papierbogen, und der ist beim Druck schadhaft geworden. Also einen Fehldruck. ein beflecktes und schadhaftes Stück. Das wird dann aussortiert, das ist dann Altpapier, geht in den Abfall. Wenn alles Makulatur ist, dann braucht man immer weitermachen, das hat sich dann erledigt, mehr oder weniger, gell, in einer bestimmten Sache. Ja. Makel, heißt es weiter im Duden, ist eine Unreinheit, ein Fehler, eine Eigenschaft, die von der Norm abweicht, die einer Sache und Person aber anhaftet. Das ist ein Makel. Ein Makel, heißt es weiter, ist ein Fehler, den eine Sache hat, durch den sie weniger wert ist, oder der sie in ihrem Wert mindert. Das ist ein Makel. Ein Makel ist etwas, liest man dann weiter, was für jemanden in seinen eigenen Augen oder im Urteil anderer als Schmach, als herabsetzend gilt. Das ist ein Makel. So, und dann kann man das Verb mäkeln davon ableiten, es ist davon abgeleitet und es heißt, etwas auszusetzen haben. Auf einen Fehler hinweisen, vielleicht auch nörgeln, etwas bemängeln. Daher kommt es. So, wenn man das so sieht, dann fällt einem schon auf, in gewisser Weise ist ein Makel zu haben, bedeutet in gewisser Hinsicht schon auch eine Bürde oder eine gewisse Last. Ein Spannungsfeld tut sich ja da auf. Ja, da stört etwas die Harmonie. Und wir sind harmoniesüchtig, wir müssen in Harmonie leben. Ansonsten ist ein Spannungsfeld, das hält man eine Weile aus. Aber jede Spannung muss auch wieder aufgelöst werden. Das kann nicht immer so bleiben, sonst wird es zum Schaden. Ja. So, da ist etwas, was auseinanderklafft. Auf der einen Seite das Wollen, wie wir sein möchten, wie wir sein wollen. Und auf der anderen Seite das Sein, wie wir wirklich sind. Dieses Spannungsfeld ergibt sich jetzt hieraus. Wenn wir an uns etwas entdecken, was eigentlich gar nicht sein sollte oder was wir gar nicht möchten. Ein Makel. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Und es betrifft ja jeden. Auch wenn manche vielleicht meinen, sie beträfe es nicht. Aber die meisten von uns haben dieses Problem, sich für perfekt zu halten, zum Glück nicht. Das ist nämlich ein größeres Problem, das kann ich euch sagen. Perfekt ist nämlich nur einer, das ist Gott. Und wenn sich jemand für Gott hält, dann müssten wir schon in Wasserburg anrufen. Da würde was nicht passen. So, wie gehen wir damit um? Es bleibt die Frage, wie siehst du dich selbst? Was denkst du, wer du bist? Was hältst du von dir selbst? Ja, das ist geheim. Das würde man niemandem anvertrauen wahrscheinlich, oder? Möglicherweise. Siehst du dich als den alten Sünder oder die alte Sünderin? Der Sünder, der zwar als Christ, und wir sprechen ja von uns, von Christen sprechen wir, der als Christ das Gute will, aber dennoch wenigstens zum Teil immer noch von alten Haltungen und Eigenheiten beherrscht wird. Wie es Paulus einmal sagt. Paulus spricht darüber in Römer 7, Vers 19. Letzte Woche fielen diese Schriftstellen schon, deswegen greife ich das heute noch einmal auf. Und Paulus sagt in Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So, da ist ein Streben nach dem Guten. Da ist etwas, was jeden Christen antreibt, das Gute zu wollen. Dieses Wollen ist vorhanden. Ja, das ist ganz klar. Das sagt die Bibel auch. Das Wollen ist vorhanden. Und Paulus sagt hier in einem scheinbaren Widerspruch, aber das Vollbringen nicht. Die Bibel sagt aber auch, das Vollbringen kommt in Christus auch. Auch hier ist ein Spannungsfeld, das wir erstmal einzuordnen haben. Jedenfalls das Streben nach dem Guten, das ist da. Aber nicht alles gelingt auch. Stellen wir das fest? Du hast es erzählt heute Morgen. Du hast es gesagt. Nicht alles, was dabei herauskommt, ist dann tatsächlich auch gut. Sogar Paulus sah Dinge an sich und hat etwas wahrgenommen. Er wusste etwas von sich, das niemals das Prädikat wertvoll erhalten würde. Das wusste er. In Römer 7, Vers 18 schreibt er, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. So, das wusste er. Paulus kannte sich also, er kannte diesen Teil von sich, aber er blieb nicht dabei stehen, ihr Lieben. Er blieb nicht dabei stehen. Und auch hierin ist er ein Vorbild für uns. Wir neigen dazu, manchmal genau da hängen zu bleiben, was wir an uns entdecken und was wir an uns sehen. Und nicht wenige geraten nach einer Weile oder nach längerer Zeit zumindest hin und wieder in Verzweiflung darüber, weil sie erkennen, was da in ihrem Fleisch so alles sich bewegt und ab und an vielleicht auch hervorkommt und sich offenbart. Paulus wusste das auch von sich, er sagt genau dasselbe, aber er blieb nicht dabei. So, wie ist es mit dir? Siehst du dich als jemand, der dem Ideal in Christus nachstrebt, würde ich schon sagen, das tun wir ja alle, um den Maßstab und dem Beispiel zu folgen, das Jesus selber gibt und gegeben hat. Und du stellst doch genau dabei fest, während du ihm nachstrebst, wie unvollkommen du bist. Oder wie unvollkommen du noch bist. Und ehrlich, je länger das es dauert, man hat nicht unbedingt den Eindruck, dass die Lücke zwischen ihm und uns kleiner wird, ja? Sondern wir bekommen ja immer mehr Licht über uns. Und es bleibt immer noch Raum, viel Raum, dem Beispiel nachzustreben. Und doch gleichzeitig zu erkennen, wer wir sind auch noch, auf der einen Seite. So, wie siehst du dich, wenn du feststellst, dass du zumindest in manchen Bereichen nicht die Person bist, die du gerne wärst? Was denkst du von dir selber? Oder besser gesagt, und das ist das, worauf es mir ankommt heute Morgen, was glaubst du? Was glaubst du? Denn das ist entscheidend. Schau mal, unsere Betrachtungsweise, unsere Denkweise, unsere Denkart, unsere Einstellung, wie wir uns selbst sehen, die ist ganz entscheidend, wie wir uns befinden oder wie wir uns wohlbefinden oder nicht wohlbefinden. Weil die falsche Sichtweise kann unser Wohlbefinden enorm stören. Und das kann zu einer richtigen Belastung werden, aber Gott möchte uns entlasten, er möchte uns freisetzen, er möchte uns in das hineinführen, was er hat. Ja, wir nehmen seine Last auf, aber hier tragen wir manchmal Lasten, die wir an uns wahrnehmen, die uns regelrecht niederdrücken können. Aber so soll es nicht sein. Es gibt eine Lösung in Christus, die uns freisetzt von dieser Last. Die Frage ist also, bin ich das, was ich von mir denke? Oder bin ich das, was Gott in seinem Wort von mir sagt? In diese Richtung geht es. Wer oder was bin ich? Schau mal, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt Jesus einmal die Geschichte eines Mannes, der aus einem überaus wohlhabenden Haus kommt und dessen Vater ihn und seinen Bruder sehr liebt. Das wird deutlich in der Geschichte. Der Vater liebt seine Kinder über alles. Er ist bereit, alles zu geben. Alles, was mein ist, sagt der Vater, ist dein. Das gehört euch, das ist euers. Die Liebe des Vaters war wirklich unbegrenzt. Doch der Mann, um den es hier geht, der hatte das väterliche Anwesen schon längst verlassen und begonnen, ein Leben nach eigener Gesinnung und nach eigenem Gutdünken zu führen, nicht mehr nach dem Vater zu fragen. Und sein Lebensstil war dann inzwischen so weit entfernt von dem, wie es zu Hause war, als er noch als Sohn im Hause des Vaters und als Miterbe das Gut des Vaters bewirtschaftete. Er war schon ganz weit davon entfernt. Und nicht nur noch ganz selten erinnert er sich an seine Herkunft, als er so sein Leben lebt, fern vom Vater. Und mit der Zeit verblasste die Erinnerung daran, wer er eigentlich ist, immer mehr. Immer mehr. Und dabei geriet er in dieser ganzen Entwicklung nach und nach in einen Sumpf, aus dem er sich selbst nicht mehr befreien konnte. Sein Lebensstil, das, was er produzierte, durch seine Art zu leben, durch seine Handlungen, durch sein Wirken, durch alles, was er tat, verstrickte ihn immer mehr und er wusste bald nicht mehr, wer er eigentlich war. So, und nach einer Weile, als ihm dann auch noch das Geld ausging, war er bald allein. Hatte keine Freunde mehr, denn alle wandten sich jetzt von diesem Mittellosen und von diesem heruntergekommenen und verwahrlosten Hungerleider ab. In ihren Augen war das, was er jetzt war, ein Makel. Er hatte keine Kohle mehr. Dieser Zustand war nicht gut für sie. Jetzt war dieser Mann für die scheinbaren Freunde nur noch Makulatur, ein Fehldruck, schadhaft. Er wurde aussortiert, hat jetzt keine Rolle mehr in ihrem Leben gespielt. Sie achteten ihn nicht mehr. Und niemand half ihm. Keiner. Und so landet er schließlich ganz unten, bei den Schweinen, erzählt Jesus. Was war bloß aus diesem Mann geworden? Wo ist er bloß hingekommen? Wer war dieser Mann, der sein Geld mit Huren durchgebracht hat, wie es später sein Bruder sagt, und dem man nicht einmal mehr an den Fressdruck der Schweine ließ? So, jedenfalls, nachdem er sich jetzt in dieser elenden Lage wiederfand und sich selber so sah, wie er sich jetzt wahrnahm und seinen Zustand erkannte, kommt er zu einer neuen Selbsterkenntnis und zu dem Schluss: Ich bin nicht wert, sagt er. Ich bin nicht wert, das sagt er dann einmal zu sich selber und das zweite Mal sagt er es dann zu seinem Vater. Ich bin nicht wert. So, er sah sich als jemand, der nichts Besseres verdient hat. Doch zu seiner großen Überraschung stellt er fest, als er sich nun an sein Zuhause erinnert, wo er herkommt und sich hilfesuchend jetzt nach langer Zeit an seinen Vater wendet, dass der ihn ganz anders sah. Der hat ihn völlig anders betrachtet. Nicht als einen Vagabunden, der nicht hören will und der durch seine Eigenwilligkeit vieles in den Sand gesetzt hatte, sondern für ihn war er nach wie vor der Sohn, der seinen Stand nie verloren hatte. Er war immer sein Sohn. Und er blieb sein Sohn. Selbst dann, als er sich von ihm entfernt hatte und Dinge gegen den Willen des Vaters tat. Seine Stellung behielt er dennoch. Als er nach Hause kommt, wird er sofort in diese Stellung eingesetzt. Die Stellung behielt er, auch als sein Zustand nur wenig von seiner Herkunft erkennen ließ. Für den Vater blieb er der Sohn. Er selbst aber hielt sich für sein oder aufgrund seines Handelns für einen Versager. Für jemand, der nichts Gutes verdient, der nichts wert ist, der sein Leben bestenfalls als Sklave, als Handlanger fristen kann, als Unfreier ohne Würde und Rechte. Herr, mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner, heißt es hier. Aber das waren sklavenähnliche Verhältnisse. Und das, wie er sich da so selber sieht, das klingt schon ziemlich übel. Das lässt wenig Hoffnung aufkommen. Und tatsächlich, sein Selbsturteil allein, wenn es dabei geblieben wäre, und sein kritisches Selbstbild über sich, hätten ihn nur noch weiter an sich selber verzweifeln lassen und hätten ihn keinen Deut besser gemacht. Obwohl die Erkenntnis schon gut war. Die war etwas Gutes. Aber es hätte ihn nicht verändert. Es hätte ihn nicht besser gemacht. Erst als der Vater ihm entgegenläuft, als er sich aufmacht und die Arme um ihn schließt, ihn drückt und ihn küsst, zärtlich küsst, heißt es sogar, und dann die Diener anweist, ihn neu einzukleiden, den Sohn, und sich doch zu freuen, weil sein Sohn, heißt es, sein Sohn jetzt wieder da ist, begreift dieser Sohn langsam, was hier eigentlich geschieht und wer er ist. Und das ist etwas ganz Wesentliches, was es zu begreifen gilt und zu verstehen gilt. Und das bringt uns jetzt wieder zu unserer Frage. Wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich das, was ich von mir denke? Oder bin ich das, was Gott von mir in seinem Wort sagt? Und ihr Lieben, nochmal, um das deutlich zu machen, wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Menschen, sondern wir sprechen von uns, so wie wir heute hier sind. Die meisten von euch sind Christen, die Jesus folgen, die Jesus lieben, die wissen, sie haben Vergebung ihrer Sünden, die Jesus als Herrn und Heiland und ihren Erlöser angenommen haben, an ihn glauben, die von Neuem geboren sind, neues Leben haben, ein neues Leben von ihm empfangen haben. Stimmt? Okay. So, was sagt Gott jetzt dazu? Was sagt die Bibel dazu, wer wir sind, wer du bist? In 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir, Geliebte, das ist die Ansprache. Er spricht die Leser mit Geliebte an. Das ist schon mal gut, Geliebte. Dann heißt es weiter, jetzt sind wir Kinder Gottes. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So, jetzt schreibt Johannes, wir sind Kinder Gottes. Das heißt, das ist unser Stand. Die Stellung, in die wir in Christus versetzt wurden. Das ist das Werk Gottes, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind neu geboren, wir sind aus Gott geboren, wir sind seine Kinder. Und das sagt er hier. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Das ist die Stellung, in die wir durch Christus versetzt sind. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir dann, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Durch neue Geburt, wir sind neu geboren, wir sind Kinder Gottes. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nicht alles ist neu geworden, wie manche Übersetzungen sagen, das steht nicht da. Sondern Neues ist geworden. Da hat etwas Neues begonnen. Wir sind wiedergezeugt, wiedergeboren. Jetzt hat etwas Neues begonnen, das in der Entwicklung ist, das sich entwickelt, das auf ein Ziel der Vollendung und der Vervollkommnung hinläuft. Aber das ist noch nicht geschehen. Die neue Geburt versetzt uns in einen neuen Stand, aber nicht in allen Dingen in einen neuen Zustand. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ihr Lieben. Wir meinen, wenn wir neu geboren sind, muss alles vollkommen neu sein. Und wir haben Probleme, wenn wir sehen, dass manches noch ganz schön alt und hartnäckig möglicherweise ist. Und erkennen nicht, dass wir hier unterscheiden müssen in Stand und Zustand. Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Dennoch sind wir in der Entwicklung. Es haben sich schon viele Dinge getan und verändert. In dem Moment, als ich zum Glauben kam, in der Nacht, als Jesus mir begegnet ist, hat sich sofort massenhaft verändert in mir. Gewisse Dinge, damit hatte ich überhaupt nichts mehr zu tun. Meine Denkweise war sofort verändert. Es ging sofort augenblicklich in eine andere Richtung. Es war plötzlich Licht, wo vorher Finsternis war. Ich wurde vom Rauchen befreit, sehr schnell. Wirklich, bin ich bis heute dankbar. Und andere Dinge, Handlungsweisen, Vorstellungen, wie ich Dinge eingeordnet habe, da hat sich ganz viel verändert. Auf einen Schlag. Ich musste mich nicht bemühen darum, sondern es war einfach. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, es gab immer noch Dinge, die hatten sich nicht verändert, die sind geblieben, die waren genauso wie vorher. Und die machten mir ganz schön zu schaffen manches. Ja. Ja, was ist das jetzt? Bin ich jetzt neu oder bin ich nicht neu? Doch, ich war neu. Aber es war auch noch Altes. Aber mit dem Neuen war ich in der Entwicklung. Es ging weiter und weiter. Und ich kann euch sagen, ich bin heute noch nicht fertig. Heute noch nicht. Nach fast 35 Jahren. Hätte mir schon gedacht, dass das etwas schneller geht. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Was geschieht hier denn überhaupt? Bin ich überhaupt ein Christ? Stellt man sich da in manchen Situationen vielleicht die Frage, bin ich überhaupt echt? Bin ich vielleicht ein Heuchler? Nein, du bist im rechten Stand. Aber Gott zeigt dir auch, wovon er dich erlöst hat und wovon er dich befreien muss. Ja, er lässt auch durchaus Dinge zu, damit wir erkennen, wovon wir eigentlich erlöst sind. Das kapieren wir manchmal gar nicht, ja. wie hartnäckig die Sünde sein kann, wie hartnäckig Gewohnheiten sein kann, wie massiv Dinge sein können. Und wir können uns nicht einfach am Schopf, ich sowieso nicht, aus dem Sumpf ziehen. Sondern wir brauchen einen Gott, der stärker ist als das Stärkste, was uns zu schaffen macht. Stimmt? Jawohl. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Jawohl. Du hast aber immer noch denselben Körper. Stimmt? Immer noch denselben Kopf. Hä? Ohne Haare mittlerweile. Gut, das ist die natürliche Entwicklung bei manchen. Könnten uns ja mal unterhalten. Naja, also ich wusste schon als Jugendlicher, das sollte es geschehen bei mir, das hier, werde ich nie versuchen, die Resthaare irgendwie so zu drapieren, dass es immer noch gut ausschaut und beschissen ausschaut. Das war mir immer klar, deswegen hatte ich nie Probleme damit. Es gibt Männer, die haben hier große Probleme. Okay, das kenne ich nicht. Ich kenne anderes, aber das kenne ich nicht. So, manche Eigenheiten und Charakterzüge, das heißt, was eingeprägt ist, ja, sind da noch vorhanden. Es ist nicht einfach alles verschwunden. Nicht alle angelernten Haltungen haben sich gleich in Wohlgefallen aufgelöst. Gewohnheiten, Reaktionsmuster. Manchmal gibt es so Initialzündungen und dann reagiert man in einer bestimmten Art und Weise. Hat sich auch nicht unbedingt alles aufgelöst, sondern hier gilt es neu zu lernen, neue Muster einzuüben, Muster dem Beispiel Jesu gemäß einzuüben. Ja. Das kann eine ganze Weile dauern, was so tief eingeprägt ist, was charakterlich eingefahren ist. Das lässt sich nicht einfach durch ein Wort jetzt lösen. Manches schon. Wenn der Herr spricht, dann ist es passiert. Ja, wie wir das alle am Anfang erlebt haben in manchen Dingen, aber bei anderen Dingen, da erwartet Gott von uns, dass wir Neues einüben. Und Buße tun, wenn es nicht hinhaut, wenn wir wieder daneben hauen und wieder umkehren und so weiter. Und uns demütigen, und es ist demütigend, bis wir in die Position kommen, dass es dann tatsächlich geschieht. Aber Gott erwartet nicht, dass wir uns damit abfinden, wie wir sind, sondern dass wir uns nach dem ausstrecken, wie er uns gemacht hat und wie er uns haben möchte. Und dieses Spannungsfeld gilt es zu leben und aufzulösen. So, aber egal, welche Haltungen du noch feststellst, Gewohnheiten, Reaktionsmuster und so weiter, alles das ändert nichts an deinem Stand. Das ist die Botschaft von heute. Dein Stand macht's aus. Wenn du von neuem geboren bist, bist du ein Kind Gottes. Das ist deine Stellung. Das ist der Stand in Christus, in den wir versetzt sind. Und unser Leben ist verborgen in Christus, in Gott. Jawohl. Auch wenn dein Zustand vielleicht manchmal etwas anderes sagt und nicht immer deine Herkunft erkennbar ist, und du dich nicht immer nach deinem Stand fühlst. Dennoch bleibt dein Stand. Das ist nicht etwas, was man fühlt, sondern das ist etwas, was wir glauben. Das ist das, was Gott sagt, und ich glaube es. Wenn du dich nach deinem Gefühl hier richtest, wird dein Gefühl manchmal etwas anderes sagen, weil es sehr dazu neigt, das zu betrachten und zu reagieren auf das, was dein Zustand sagt. Aber dein Stand ist etwas anderes und darum geht es. Es ändert eben alles nichts an der Tatsache, was Gott an dir getan hat und wer du bist und daran, wie Gott dich sieht. Er sieht dich in deinem Stand. Nicht, dass er das andere nicht erkennt, das sieht er auch, aber bewertet, er beurteilt dich nach deinem Stand. Als der Sohn nach Hause gekommen ist, hat er nicht gut ausgesehen. Aber der Vater hat sich nicht gescheut, seinen Sohn zu umarmen, ihn zärtlich zu küssen und sofort deutlich zu machen, in welchem Stand er ist. Es wurde sogar den Dienern gesagt, dieser mein Sohn. Jetzt lasst uns fröhlich sein. Wenn du als Gläubiger, der seinen Zustand sehr massiv wahrnimmt und wenn du darunter leidest und wenn du nicht ständig unter Selbstanklage und einem Selbstbild leiden willst, unter deinem eigengemachten Selbstbild leiden willst, dann musst du beginnen, mehr zu sehen, wie Gott dich sieht. Du musst deinen Stand erkennen und du darfst deinen Stand erkennen. Die Schrift sagt manches darüber. Es ist wichtig, Gott hier zu glauben und nicht nur auf deinen Zustand zu achten und dadurch deinen Glauben in Frage zu stellen. Das hilft dir nämlich nichts. Es ist okay, den Zustand zu erkennen, aber die Fixierung auf den Zustand setzt dich nicht frei davon, sondern nur die Hingabe und das Schauen auf Christus und das Vertrauen in den Vater, der dich in einen anderen Stand versetzt hat, das löst Freude aus in dir. Der Zustand zieht dich möglicherweise herunter, aber der Stand zieht dich nach oben und du kannst dich freuen. Und das setzt Kräfte in dir frei, zu beginnen, in deinem Stand zu leben und nicht nur traurig zu sein über deinen Zustand. Gott zu glauben, dass du ein neues Geschöpf bist, in einen neuen Stand versetzt bist, wo du geliebt und angenommen bist, unabhängig von deinem Zustand. Versteht mich nicht falsch, ich will unseren Zustand oder gewisse Taten oder Haltungen oder Dinge nicht herunternivellieren. Das will ich nicht. Ich möchte nur einen Ausgleich schaffen, der eine Lösung aufzeigt, aus Gottes Wort her, wie wir freigesetzt sein können und leben können, trotz unseres Zustandes und hineinwachsen mehr und mehr in den Stand, in den wir von Gott her versetzt sind. Wir sind in diesem Stand und unser Zustand spiegelt nicht unbedingt jedes Mal unseren Stand wider. Aber was wirklich zählt, ist der Stand. Ja. Und das beginnt etwas in mir auszuwirken, wenn ich das annehmen kann für mich. Wenn mein Herz davon erfüllt ist, oh Gott, ich bin, wie ich bin, das stimmt. Aber du hast nicht gesagt, du kannst mich mal, sondern du hast mich angenommen. Und du liebst mich. Jemand wie mich liebst du. Okay. Du, das berührt mein Herz und dein Herz auch, wenn es denn ankommt und echt ist. Und das setzt etwas frei, weil du auf den schaust, der dich so angenommen hast, der dich liebt und den du auch beginnst, mehr zu lieben. Und dadurch wirst du einfach dem nachfolgen, wer er ist, ja, und was er getan hat. Das wird sich mehr verwirklichen, wie wenn du nur an deinen Zustand schräubelst und arbeitest und meinst, es muss doch jetzt endlich, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Das ganze Zusammenreißen hilft oft gar nichts, sondern es bindet dich nur mehr noch an dem, wie du bist und was da ist. Wir binden uns aber an Christus und an das, wer er ist und wie er ist. Und das setzt uns frei. Das ist die einzige Bindung, die uns wirklich freisetzt. Wenn wir uns an ihn binden und ihm vertrauen. Und wenn wir unser Herz immer wieder berühren lassen von ihm. Wir wurden ja alle als kleine Kinder schon geprägt, gell? Ich weiß nicht, wer jetzt hier ausgebildet ist als Kindergärtnerin oder irgendwie mal eine psychologische Ausbildung genossen hat. Die, wie weit es geht, die ersten 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre ist die Hauptsache der Prägung in dieser Zeit. Alles, was danach kommt, hat nicht mehr die Kraft und geht nicht mehr so tief. Aber die ersten Jahre sind ganz ausschlaggebend. Und wir wurden alle geprägt von unserem Elternhaus. Ja, ist ja ganz klar. Und wir sind bis zum heutigen Tag ein Stück weit auch abhängig und eben damit verbunden von diesen Werten, die guten und die weniger guten, das, was gelebt wurde im Elternhaus. Auch was wir im Kindergarten erfahren haben. Ich kann mich noch erinnern, ich ging in einen katholischen Kindergarten mit Schwestern und da habe ich einige Erlebnisse, die haben sich mir für immer eingebrannt. Das sind Dinge, die prägen. Da bleibt etwas. In der Schule genauso. In der Schule genauso. Einmal hat mich der T-Rex rausgeholt. Das war auf der Realschule noch. Und vor der Klasse hat er es nicht gewagt zu sagen. Aber hat mich dann rausgeholt. Wir hatten da so einen kleinen Vorraum und da waren dann die Hausschuhe aufgestellt. Und da musste man seine Schuhe wechseln. Und er hat mich bedroht, aber richtig bedroht. Er hat nicht gefragt, warum ich in dieser Phase so schwach war in der Schule. Ja, hat ihn gar nicht interessiert. Er hat nur meine Noten gesehen. Ich war in Mathe nie ein Genie. Ich war das Gegenteil von einem Genie. Ich war ein totaler Niete in Mathe. Stärken liegen woanders. Aber er sah nur diese Mathe-Note und sagt: Kerkel, es ist besser, du verlässt die Schule. Das war seine einzige Reaktion. Das nennt sich Pädagoge. Noch nicht einmal eine Nachfrage: Was ist denn los bei dir? Ist bei dir was zu Hause? Nimmst du Drogen? Da habe ich noch keine Drogen genommen, gell, zu dieser Zeit. So, das prägt einen. Da bleibt etwas. Der Charakter heißt das Eingeprägte, das ist der Charakter. Ja. Und der Charakter ist ja ganz weich. Ein Kind ist noch nicht geformt, es wird geformt. Da kommen natürlich eigene Dinge dazu, aber die Formung geschieht eben auch. Das ist wie weiches Wachs, in der ein Stempel gedrückt wird oder irgendetwas hineingedrückt wird und dann wird es hart und so formt sich dann der Charakter, so bleibt das. Ja. Auch die Entscheidungen, die ein Kind trifft, zum Beispiel aufgrund irgendetwas, was es erlebt bei den Eltern oder sonst etwas und reagiert irgendwie und es kann sich sehr schnell einschleifen und dann hat man diese Reaktion vielleicht noch lang als Erwachsener, was einem große Probleme machen kann zum Beispiel. Ja. Aber so ist es, wir sind alle geprägt und wurden geformt von Vater und Mutter, von der Familie, ja, sogar von der, die Nationalität spielt eine Rolle. Wo sind wir aufgewachsen? Was läuft denn da? Gesellschaftlicher Stand, Traditionen, in denen wir gelebt haben, religiöse Erziehung. Jeder hat ja irgendwie vom Atheisten bis zum super, was weiß ich, frommen, gab's ja alles, ja. Und das alles prägt uns irgendwie. Werbung prägt uns. Sogar das Klima prägt uns irgendwie, ja. Unsere Freunde, unsere Erfahrungen, alles hat Auswirkungen und nichts geht da verloren. Das sammelt sich alles in uns und lässt uns sein, wie wir sind und reagieren, wie wir reagieren und so weiter. Und Kinder lernen aber auch schon ganz früh Anweisungen zum Beispiel, ja? Glaubenssätze, sogenannte Glaubenssätze und auch Verhaltensmuster. Nicht jeder hat gehört, du bist nicht liebenswert. Es gibt aber Leute, die haben das gehört. Bist dumm, bist ungeschickt. Du bist schlecht, du bist im Weg, du störst, du bist schuldig, bist böse, bist hässlich. Hat nicht jeder gehört, ganz bestimmt, aber es gibt genügend Leute, die haben so etwas gehört. Das prägt sie, damit kämpfen die vielleicht ihr ganzes Leben. Aber man hat vielleicht gehört, streng dich an. In Klammern, mach's mir recht. Es geht ja oftmals nicht nur ums Kind, sondern da steckt ja oftmals mehr noch dahinter. Ja. Beeil dich, sei vorsichtig, oft gut gemeint, natürlich, sei perfekt, dann mag ich dich. So kann es ankommen. Und schon hast du hier eine Prägung. Wenn ich hier gut bin, wenn ich gut drauf bin, wenn ich es meinen Eltern recht, dann werde ich geliebt. Ja, wenn ich es dem Lehrer recht mache, dann akzeptiert er mich. Und so weiter und so weiter. Das wissen wir oft nicht mehr, was da in unserer Kindheit war. Aber wir handeln eben oft unbewusst nach dem, was uns da so auch unbewusst vielleicht eingetrichtert wurde, was da so kam im Laufe unserer Jahre, ja, und unserer Entwicklung. Aber bei Gott ist es nicht so. Bei Gott ist es nicht so, ihr Lieben. Ja? Er hat den heimgekehrten Sohn keinerlei Vorhaltungen gemacht. Nix. Er läuft ihm sogar entgegen. Und er umarmt ihn und küsst ihn zärtlich, gibt ihm neue Kleider, reinigt ihn. Wir sehen häufig nur unseren Zustand. Und beachten nicht unseren Stand. Schade. Da geht viel Kraft verloren, ihr Lieben. Das bedeutet nicht, dass wir unserem Stand, unserem Zustand gar keine Beachtung schenken. Wir müssen in der entsprechenden Weise damit umgehen. Aber was zählt und die Lösung liegt im Stand, nicht im Zustand. Miller hat einmal gesagt, manchmal sehen wir die Dinge erst, wenn wir bereit sind, sie zu sehen. Und ich weiß es von mir, es gab Dinge in meinem Leben, an denen hatte ich mich selber so lange versucht, bis ich mich daran aufgearbeitet hatte. und keine Lösung fand. Die Verzweiflung so groß war, bis ich gemerkt habe, Gott, ich kann das nicht. Ich habe vorher schon immer gesagt, Gott, hilf mir. Aber ich habe halt gemacht und getan und dachte, der Herr macht dann den Rest. Aber es gab gewisse Punkte in meinem Leben, wo der Herr alles tun wollte. Und wo ich erstmal mit all meinem Tun am Ende sein musste. Dann kam der Herr. Dann war es gegessen. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, aus dem Gefängnis hat er einen Brief geschrieben, aus Berlin-Tegel, am 21.07.1944. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann, einen Gerechten oder einen Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden, dann wirft man sich ganz Gott in die Arme. Da ist wirklich etwas dran. Sich ganz Gott in die Arme zu werfen. Das heißt, nicht mehr selber mit der eigenen Kraft jetzt das zu versuchen. Bonhoeffers Briefe und Aufzeichnungen, die er im Gefängnis geschrieben hat, an seinen Freund und späteren Biografen Eberhard Bethge, die wurden in einem Buch zusammengefasst, das heißt Widerstand und Ergebung. Interessanter Titel. Bleibt uns jetzt nicht die Zeit, da noch drauf einzugehen. Aber in diesem Buch gibt es auch ein Gedicht, das möchte ich euch zum Schluss noch vorlesen, ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Er schreibt dort, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewöhnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und zu leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht, vor schon gewonnenem Sieg. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Jawohl. Darin hört dann dieses Fragen auf. Dein bin ich. Seinem Bilde sind wir gemacht. Und er wird es gut machen mit uns. In diesen Stand sind wir versetzt. Und das bin ich wirklich sehr, sehr froh. Dass ich nicht nach meinem Zustand beurteilt werde, sondern nach meinem Stand und mich auch selbst so sehen darf. Das setzt frei. Und dich auch. Dich auch. Max und Erwin, helft ihr mir bitte, den Abendmahltisch hierher zu bringen. die auch absolut nicht perfekt waren. Und wenn du die Abendmahlsgeschichte liest, ist schon erstaunlich, dass unmittelbar nach dem Abendmahl fangen die schon wieder an zu streiten. Wer ist denn der Größte jetzt unter uns? Das war ja immer wieder ihre Frage. So, sie hatten noch nicht gelernt, sich zu beugen und sich zu demütigen. Aber Jesus lädt sie ein an seinen Tisch und sagt, esst und trinkt. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und hier zeigt er schon, dass er nicht nur Beispiel ist, sondern er ist wirklich derjenige, der sich völlig hingibt. Für die, die er liebt, die sich selber letztlich verwerfen, wie ein Petrus, der hinausging und bitterlich weinte, weil er seinen Freund verraten hat. Und er hätte nie gedacht, dass ihm so etwas passiert, dass er das tun könnte. Aber Jesus hat ihn an seinen Tisch geladen. Das hat er vorher getan. Und in seiner Verzweiflung, als er so verzweifelt war, ist er seinem Petrus noch einmal begegnet, ganz alleine im Zimmer, ohne all die anderen. Und kurz zuvor ließ er ihn noch ausrichten. Petrus soll nach Galiläa kommen. Er soll nicht wegbleiben, weil er meint, er wäre nicht wert. Und dort werde ich ihn treffen. Sondern wir dürfen auch Gemeinschaft haben mit unserem Herrn. Und etwas, was uns das ganz deutlich macht, ist das Abendmahl. Jesus sagt in Johannes, in Lukas 22, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu nehmen. Das heißt, den Herrn treibt da eine Liebe um in der Beziehung zu seinen Jüngern, die alle nicht ohne Makel waren. Aber er, der Makellose, das makellose Opferlamm, gibt sich für sie, um sie zu reinigen. Und auch das ist ein Bild auf dieses Mahl. Und deswegen sind auch wir eingeladen. Jeder, der sich mit einem Makel empfindet, was ja auch wahr ist, in unserem Fleisch ist nichts Gutes, der darf kommen, weil er an den glaubt, der makellos ist und der sich als reines Opferlamm gegeben hat, um die zu reinigen, die unter ihrer Unvollkommenheit leiden, bis dahin, dass sie sich selber verwerfen. Aber er hat sich verwerfen lassen, damit wir nicht verworfen sind, stimmt? Er hat alles ausgetauscht. Und er bietet uns an, ihn selber aufzunehmen, ihn zu essen regelrecht, den Makellosen. Und uns wird das angerechnet. Seine Reinheit, seine Heiligkeit. Preis den Herrn. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist. Jawohl. Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns Jesus gegeben hast. Hast dein Liebstes gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Danke dafür, dass wir eingeladen sind an deinen Tisch, dass wir dir gehören, dass du uns Blut erkauft hast. Herr, und dass wir in den Stand versetzt sind, wie dein Sohn ist, Herr. Wir sind angenommen von dir, deine Kinder, deine Söhne und Töchter. Danke dafür. Herr Jesus, wir segnen diesen Wein und dieses Brot, das dich selber zeigt und offenbart. Und nehmen es mit Dankbarkeit, Herr, weil du dies alles für uns getan hast. Danke dafür. Halleluja. Amen.